Atlanta 911, operator 7959. What's the address to your emergency?
Sir, I'm at the entrance of Piedmont Park.
Sir, ich bin am Eingang des Piedmont Park. Ich habe nach meiner Freundin gesucht, weil ich sie nicht finden konnte. Sie ist tot. Sie ist hier im Piedmont Park. Sie ist tot. Bitte schicken Sie Hilfe. Oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Deutschland. Mein Name ist Mirko Kasimir.
Und ich bin Toni Heyer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere heutige Episode führt uns durch den Fall von Catherine Katie Janess, einer Frau, deren Leben in der Dunkelheit des Piedmont Parks in Atlanta ein brutales und bis heute ungeklärtes Ende fand.
Die Stimme, die ihr zu Beginn gehört habt, ist die von Emma Clark, der Partnerin von Katie. Es ist die Originalaufnahme ihres Notrufs. Es ist der Moment, in dem ihr Leben kollabiert ist. Nichts sollte mehr so sein, wie es einmal war.
Mirko, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich Emmas Notruf das erste Mal gehört habe, da hatte ich schon richtig einen Kloß im Hals. Der Schmerz, die Verzweiflung, auch der Schock, die Überforderung in dem Moment, das ist schon schwer mit anzuhören und sich dabei vorzustellen, was in ihr vorgegangen sein muss.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Da geht es mir auf jeden Fall ähnlich. Und das führt einem irgendwie vor Augen, wie zerbrechlich das Leben sein kann. Und diese Aufzeichnung macht das irgendwie besonders greifbar.
Ja, definitiv. Im Netz gibt es jedoch genügend Menschen, die Emma vorwerfen, diesen Anruf inszeniert zu haben. Eine Schauspielerin zu sein, um sich als Täterin zu decken. Dazu kommen wir später noch genauer, aber lasst uns erstmal von vorne anfangen. Mirko.
Katie wächst in der Nähe von Detroit, Michigan auf. Über ihre Kindheit ist nicht viel bekannt. Wir wissen nur, dass ihre Mutter und Schwester noch immer in ihrer Heimatstadt leben. Und dass sie schon früh mehr vom Leben will und große Träume hat. Zu einer Freundin sagt Katie:
Detroit ist eine Geisterstadt. Ich muss raus und Musik machen.
2006 wagt sie dann den Schritt. Sie zieht in das 11 Stunden entfernte Atlanta, um als Sängerin und Songwriterin durchzustarten.
Katie fängt in den Bands Violet Skin, Monogatari und Statue of a Robot als Sängerin und Gitarristin an. Sie jobbt nebenher in einer Bar, um sich finanziell über Wasser zu halten. Und obwohl sie nie so wirklich lange in einer Band bleibt und der erhoffte Durchbruch auch nicht kommt, so lässt sich Katie nicht entmutigen. Bis zu ihrem Tod schreibt Katie Texte und komponiert Songs. Ihr Soundcloud-Kanal ist immer noch online. Der letzte Track wurde 2021 hochgeladen, also dem Jahr ihres Todes. Der Song heißt Swimming. Wir hören mal ganz kurz rein.
Durch ihren Job in der Bar lernt Katie 2013 die knapp 10 Jahre jüngere Emma Clark kennen. Die beiden verlieben sich und werden ein Paar. Im Netz wird Emma mal als Ehefrau, mal als langjährige Freundin bezeichnet. Aber die Bezeichnung scheint eigentlich völlig egal zu sein. Denn die beiden lieben sich sehr, wollen immer füreinander da sein, wollen für immer zusammen sein. Joey Clark, Emmas Vater, beschreibt die Beziehung der beiden in den Lokalmedien so: Sie wären für immer zusammen gewesen. Sie waren dieses Paar. Ihre Liebe und Beziehung basierten auf gegenseitigem Verständnis, sich gegenseitig ein erfülltes Leben zu ermöglichen. Sie waren ein glückliches Paar, das seine lebenslange Zukunft aufbaute.
Zusammen mit Emma hat Katie 2 Hunde. Einen 14 Jahre alten Pitbull namens Tori und einen 3-jährigen Pitbull-Mix namens Bowie. Die kleine Familie lebt in Midtown Atlanta, einem bunten, LGBTQ-freundlichen Viertel. Dort fühlen sie sich akzeptiert, sicher und vor allem eins, zu Hause.
Der 27. Juli 2021 ist scheinbar ein Tag wie jeder andere. Emma geht abends im Pub Henry's Tavern als Kellnerin arbeiten. Gegen 23.35 Uhr schauen Katie und Bowie bei ihr vorbei. Katie sagt Emma, dass sie noch eine Runde Gassi geht und dann zu Hause wartet. Danach verlässt sie den Pub und geht ein paar Blocks in Richtung Pittman Park. Das ist ein großer, belebter und vor allem auch bei Hundehaltern beliebter Park. Sowas wie Atlantas Version des New Yorker Central Parks.
Fun Fact an der Stelle, es wird ein bisschen nerdig. Einige von euch haben bestimmt den Film Avengers Infinity War aus dem Jahr 2018 gesehen. Und da gibt's eine Szene, in der Pepper und Tony durch den New Yorker Central Park joggen, als Dr. Strange mit Bruce aus einem Portal tritt und um ihre Hilfe bittet. Diese Szene wurde aber gar nicht in New York gedreht, sondern im Pittman Park in Atlanta. Aber zurück zum Fall. Wie gesagt, es ist spät, als Katie unterwegs ist. Aber selbst nachts sind im Park noch kleinere Gruppen, Jogger oder Leute auf ihrer Gassi-Runde unterwegs. Rundherum tobt das Nachtleben mit Bars und Restaurants. Ist ein scheinbar sicherer Ort.
Der Weg dorthin ist auch nicht weit. Gerade einmal 500 Meter von Henry's Tavern. Auf halber Strecke ist eine Pride-Kreuzung mit bunten Zebrastreifen. Auf diesem bunten Zebrastreifen wird Katie um 0.09 Uhr von einer Sicherheitskamera aufgezeichnet. Sie trägt eine lockere Jeans, ein schwarzes T-Shirt mit buntem Aufdruck und ihre braungrauen Haare in einem Zopf. Es sind die letzten Bilder von ihr.
Emmas Schicht ist kurz darauf zu Ende. Sie fährt mit dem Rad nach Hause, öffnet die Tür zu dem gemeinsamen Apartment, aber nichts. Keine Spur von Katie oder von Bowie. Sie schickt ihrer Freundin Nachrichten, ruft an, keine Reaktion.
Das ist ungewöhnlich. In Emma machen sich Sorgen breit. Normalerweise antwortet Katie immer, ganz egal was ist. Sie entschließt sich, Katies Handy über die Apple-Funktion Wo ist zu orten. Das GPS-Signal lokalisiert ihre Freundin am Eingang des Pittman Parks, Höhe 10th Street und Charles Allen Drive. Doch das Signal bewegt sich nicht. Was hat das zu bedeuten? Hat Katie ihr Handy verloren? Ist sie verletzt und braucht Hilfe? Emma hält es nicht länger aus.
Sie verlässt die gemeinsame Wohnung und fährt mit dem Rad zum Park. Gegen 1 Uhr kommt sie an und nähert sich dem angezeigten Standort auf ihrem Handy-Display.
Sie geht wenige Schritte durch das Eingangstor und sieht sofort ihren Hund Bowie im Gras liegen. Er bewegt sich nicht. Emma rennt auf ihn zu. Bowie ist tot. Erstochen. Was ist passiert? Wo ist Katie? Emma blickt sich um. Wenige Meter entfernt sieht sie etwas Großes liegen. Es ist aber zu dunkel, um zu erkennen, was genau es ist. Wieder rennt sie los. Ihr Herz rast. Es ist Katie. Ihre Hose ist in die Kniekehlen, das T-Shirt unter die Brust gezogen. Überall ist Blut. Emma checkt ihren Puls. Sie ist tot. Jemand hat ihre geliebte Katie brutal erstochen.
Der Anblick muss furchtbar gewesen sein.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahr zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ich habe mir den Autopsiebericht des Fulton County durchgelesen und die Art und Weise, wie Katie ermordet wurde, ist nichts für schwache Nerven. Die Gerichtsmedizinerin Karen Sullivan berichtet, dass noch vor ihrem Tod Katie die Buchstaben F, A und T, also Fett, zu Deutsch Fett, in den Oberkörper geritzt wurden. Danach wurde ihr mit einem tiefen Schnitt die Kehle durchtrennt, sowie ein X ins Gesicht geschnitten. Insgesamt werden 50 Stichwunden festgestellt, 15 davon alleine im Kopfbereich.
Auch für die Polizisten vor Ort war der Anblick nur schwer zu ertragen. Diese haben ab sofort nur noch ein Ziel, den Täter so schnell wie möglich finden. Auch die Öffentlichkeit ist geschockt. Atlantas LGBTQ-Community verunsichert. War es ein gezieltes Hassverbrechen gegen Homosexuelle? Oder hat ein Triebtäter sie zufällig ausgewählt, als er sie spazieren sah? Aber warum wurde sie dann so brutal zugerichtet? Und was sollen die eingeritzten Buchstaben in ihrem Oberkörper? Ein Raubüberfall als Motiv wird schnell ausgeschlossen. Denn Katies Handy und ihre knapp 200 Euro teuren Kopfhörer wurden vom Täter nicht mitgenommen. Zum Glück gibt es in dem Park mehrere Überwachungskameras. Vielleicht können diese Aufschluss über die Tat und das Motiv geben.
Ja, das ist so eine Sache. Also Emmas Cousine Heather Johnson behauptet gegenüber der New York Post, dass die Kameras nicht funktioniert hätten. Also zumindest die Kamera, die direkt auf den Parkeingang filmt. Denn dann hätte die Polizei ja was gesehen und könnte auch etwas zu einem eventuellen Täter sagen oder dem Tathergang. Katie wurde ja eben direkt am Eingang getötet, da wo eine Kamera ist. Stattdessen stammen die letzten Bilder von ihr von der Regenbogenkreuzung, also wenige Minuten bevor sie in den Park gegangen ist. Die Polizei hat sich übrigens nicht dazu geäußert, ob die Kameras im Park am Tattag funktioniert haben oder nicht. Auffällig ist aber, dass nach dem Verbrechen neue Kameras installiert wurden. Und zwar in allen Parks der Stadt. Also, wenn ihr mich fragt, ist das schon alles ein bisschen seltsam.
Allerdings gibt es Aufnahmen einer anderen Kamera. Darauf ist ein Jogger zu sehen, der den Park rund um den mutmaßlichen Tatzeitpunkt verlässt. Hat er etwas gesehen? Oder könnte er der Täter sein?
Die Polizei veröffentlicht das Video, fahndet nach dem Mann. Dieser meldet sich kurz darauf selbst bei den Beamten. Er wird verhört, aber jedoch gibt es keine Spur und kein Motiv. Der Mann scheint unschuldig zu sein. Die Polizei schließt ihn offiziell als Verdächtigen aus. Die Ermittlungen starten also wieder bei Null. Und jetzt kommt auch schon die nächste komische Sache in dem Fall.
Wir haben zu Beginn kurz angerissen, dass einige Menschen Emma vorwerfen, den Notruf gefaked zu haben. Sie glauben ihr nicht. Und das aus zwei Gründen. Erstens, nach Katies Tod startet Emma eine GoFundMe-Kampagne im Netz. Das ist eine Seite, auf der Spenden gesammelt werden. Die ist auch heute noch online. Titel der Kampagne: Katie gone too soon. Also sinngemäß, Katie ist viel zu früh von uns gegangen. Emma schreibt dort:
Heute habe ich die Liebe meines Lebens und meinen kleinen Jungen verloren. Es war tragisch. Sie war der intelligenteste, freundlichste, bescheidenste und schönste Mensch, den ich je gekannt habe. Ich wollte jede Sekunde mit ihr verbringen. Mein Herz ist so sehr gebrochen. Meine Welt wird nie mehr dieselbe sein. Bitte helfen Sie mit, Geld für die Kosten zu sammeln, die durch den unvorhergesehenen und unglücklichen Verlust von Katie entstanden sind.
Knapp 80.000 US-Dollar, also umgerechnet ungefähr 75.000 Euro, kommen zusammen. Aber das Geld wird nicht nur für Katies Beerdigung ausgegeben. Emma zieht in ein neues Apartment. Die Kosten dafür deckt sie von den Spendengeldern. Und genau das ist der Grund, warum viele denken, sie hätte Katie ermordet.
Ja, das muss ich jetzt einmal kurz auseinanderdröseln. Also, Emma gibt nach dem Tod von Katie mehrere Interviews. Und das auch wochenlang. Sie möchte unbedingt, dass der Fall gelöst wird und nicht in Vergessenheit gerät. Doch je mehr sie sich der Aufmerksamkeit stellt, desto heftiger werden die Anfeindungen gegen sie. Zuschauer kommentieren die Art und Weise, wie sie sprechen würde oder dass ihre Körpersprache verdächtig sei. In Foren wird sogar gemutmaßt, sie wollte Katie aus dem Weg schaffen. Sie sei eifersüchtig gewesen oder hätte selbst eine andere Partnerin gehabt. Emma bekommt Todesdrohungen, zieht daraufhin aus dem gemeinsamen Apartment aus. Wochen später wird dann bekannt, dass sie den Umzug und das neue Apartment mit Spendengeldern bezahlt hat. Und für die Hater online ist das sowas wie ein Schuldeingeständnis. Denn selbst die Spendenkampagne würde Emma schamlos für sich selbst ausnutzen.
Die Beziehung der beiden sei zerrüttet gewesen und das würde auch erklären, warum Katie so brutal zugerichtet wurde. Denn man muss zugeben, jemandem ein X ins Gesicht und das Wort Fett in den Oberkörper zu ritzen und dann 50 Mal auf jemanden einzustechen, das wirkt zutiefst persönlich. Außerdem hat sich der Täter lange am Tatort aufgehalten. Der gesamte Tathergang dauert an sich schon eine ganze Weile. Und wenn man bedenkt, dass der Park selbst nachts gut frequentiert ist, muss sich der Täter sehr sicher gefühlt haben. Katie und Emma kannten den Park, waren dort oft mit den Hunden unterwegs. Und das würde doch ganz gut ins Bild passen. Doch für die Kritiker im Netz war es das noch nicht. Da ist noch die Sache mit Bowie.
Ja, der wurde ja auch erstochen. Sehr wahrscheinlich kurz bevor Katie angegriffen wurde, um ihn sozusagen ruhig zu stellen. Und diese Tatsache ist schon etwas seltsam. Also einerseits, dass sich überhaupt jemand ein Opfer mit einem Pitbull aussucht und andererseits, dass der Hund scheinbar nicht in den Angriff gegangen ist oder zumindest den Täter verletzt hat. Könnte es sein, dass Pitbull Bowie den Angreifer kannte und deswegen keinen Verdacht schöpfte?
Gut möglich. Doch all das sind natürlich nur Spekulationen. Der zweite Grund, warum Menschen online behaupten, Emma sei die Täterin, ist folgender. Bis heute hat die Polizei sie offiziell nicht als Verdächtige ausgeschlossen. Und das, obwohl Emma öffentlich darum gebeten hat.
Also, wenn du mich fragst, ist das alles Quatsch. Ich habe sehr, sehr viele Interviews von Emma gesehen und auf mich wirkt sie wie eine Frau, die um eine geliebte Person trauert. Und wir dürfen auch nicht vergessen, jeder Mensch trauert anders. Da sollten wir uns überhaupt gar kein Urteil erlauben.
Da gebe ich dir absolut recht. Tage und Wochen vergehen. Die Menschen in Atlanta haben Angst, wollen Antworten. Doch die Ermittlungen kommen einfach nicht voran. Es gibt einzelne Spuren, Anhaltspunkte. Aber sie lassen sich nicht miteinander verbinden. Und so vergeht ein ganzes Jahr.
Zum Jahrestag am 28. Juli 2022 veranstaltet die Polizei eine Pressekonferenz.
Wir haben das Gefühl, dass wir immer noch auf dem richtigen Weg sind. Wir haben das Gefühl, dass wir aktive Spuren haben. So Deputy Chief Hampton Jr. Zudem würden die Ermittler weiterhin Mobiltelefon und biologische Daten auswerten. Ansonsten hält sich die Polizei sehr bedeckt, gibt keine neuen Infos zum Stand der Ermittlungen oder Verdächtigen raus. Für Katies Familie ist das äußerst ernüchternd. Doch sie bedanken sich bei allen, die bis dahin Katies Geschichte am Leben gehalten haben.
Mit der Zeit schaltet sich das FBI in den Fall ein, unterstützt die Beamten. Und so sehr man sich auch wünschen würde, dass jetzt irgendwas passiert, ein neuer Hinweis, DNA oder sogar der lang ersehnte Durchbruch, passiert nichts. 2 Jahre nach der Tat, also am 28. Juli 2023, gibt Jeffrey Churchill, Detective der Mordkommission der Polizei von Atlanta, ein noch ernüchternderes Update.
Wir arbeiten daran. Es ist frustrierend, aber wir arbeiten daran. Wir wollen es richtig machen.
Emma und ihre Familie hoffen zu diesem Zeitpunkt immer noch, dass der Mörder von Katie gefunden wird. In einer gemeinsamen Erklärung schreiben sie:
Katie war eine wunderbare, talentierte Seele, die der Welt so viel zu geben hatte und sich immer für diejenigen eingesetzt hat, die weniger Glück hatten. Wir hoffen immer noch auf Gerechtigkeit für die verantwortliche Person und beten, dass die Polizei von Atlanta und das FBI dieses Monster finden, bevor es die abscheulichen Taten an unserer geliebten Katie und ihrem Hund Bowie wiederholt.
Bis heute ist ungeklärt, was genau zwischen 0.09 Uhr, also dem Zeitpunkt, an dem Katie von der Kamera an der Straßenkreuzung aufgezeichnet wurde, und 1 Uhr, dem Zeitpunkt des Notrufs von Emma, passiert ist. Für entscheidende Hinweise wurde eine Belohnung in Höhe von $10.000 ausgesetzt.
Ich muss sagen, ich finde diesen Fall so seltsam. Erstens, dieses Verbrechen wirkt schon sehr, sehr persönlich. Der Täter greift jemanden mit Hund an. Das finde ich auch irgendwie komisch. Dann lässt er sich noch Zeit, obwohl in dem Park viele Menschen unterwegs sind. Und rundherum sind Restaurants und Bars. Und das alles auch noch an dem Eingang von dem Park. Irgendwie macht das für mich gar keinen Sinn.
Ja, natürlich, nach der aktuellen Spurenlage kann man das sowohl in die eine als auch in die andere Richtung deuten. Und manchem mag das vielleicht ganz gut ins Bild passen, wenn man das auf eine persönliche Ebene zieht und sagt, dass es ein Streit unter Freundinnen war, der schließlich in einem Mord endete. Aber bis nicht wirklich Beweise für die eine oder andere Theorie existieren, kann man halt nur Vermutungen anstellen. Tja, Paige Crawford. Eine Freundin von Katie sagte,
sie war der beste Mensch jemals. Sie hat die kleinen Dinge im Leben geschätzt. Sie hatte ihre Musik, Emma, die Hunde. Das war alles, was sie brauchte.
In der Nähe des Tatorts wurde später eine Bank installiert. Sie ist Katie und Bowie gewidmet, damit sie niemals vergessen werden.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode. Wir haben euch den Fall von Katie Jones mit Hilfe der Unterlagen der Gerichtsmedizin Fulton County, der Washington Post, Fox 5 Atlanta, WSB-TV, Atlanta News First und dem Podcast Unresolved erzählt.
Skript, Aufnahme und Schnitt, Toni Heyer. Herzlichen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Bei Fragen oder Fallvorschlägen schreibt uns gern jederzeit eine Nachricht per Mail oder WhatsApp oder eine DM bei Instagram. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, euer Mirko
und eure Toni.
Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug? Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.